wirklich etwas auf sich hat, sich verschenkt für seine Braut, alles investiert, was er hat für seine Braut. Genau das ist Jesus. Und die Braut, die sich freut, die sich ausrichtet auf Jesus oder eben auf eine Bräutigam, muss auch, dass wir das als Gemeinde dürfen. Genau. Wir sind in unserer Predigtreihe, Jesus, Zentrum von unserem Glauben. Und als ich das vorbereitet habe, dachte ich, das passt eigentlich ganz gut in Advent hinein. Advent heisst ja Ankunft, das ist ein lateinisches Wort. Heisst Ankunft, das ist eigentlich eine Zeit, wo wir uns daran erinnern, dass eben Jesus ist gekommen. Also er ist Mensch geworden, er ist von Ewigkeit beim Vater gewesen. Drei Einigkeit von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Sohn, Jesus, ist Mensch geworden, ist Fleisch geworden, wie es in der Bibel ausgedrückt wird. Und als er auf die Welt kam, war er der Christus, der Messias. Und Christus und Messias, das ist nicht etwa der Nachname von Jesus, sondern wir können fast eher sagen, es ist der Titel. Beide Worte bedeuten das Gleiche. Christus ist, ist glaube ich, griechisch und Messias ist hebräisch. Und beides bedeutet der Gesalbte. Der, der gesalbt ist. Und Salbung war im Alten Testament eigentlich einfach ein Zeichen, dass jemand von Gott ist beauftragt war. Aber nicht nur beauftragt, sondern auch bevollmächtigt. Ein Gesalbter, der hat das von Gott bekommen, was er braucht, um einen Auftrag von Gott auszufüllen. Wir reden heute noch manchmal davon und sagen, wow, der hat einen gesalbten Dienst. Und wir meinen damit, dass es vielleicht jemand ist, der als innere Berufung das Gebet hat. Und wenn er betet, dann passiert wirklich etwas. Ausgeprägt viele Menschen werden bei dem vielleicht gesund oder so. Einfach, der hat eine Salbung auf seinem Dienst. Und das ist eigentlich genau das Bild. Im Alten Testament hat man das buchstäblich gemacht, Olivenöl. Es gibt so einen Psalm, der heisst, wie das Öl durch den Bart vom Aaron tropft. Das hätte ich mal schauen, vielleicht fast lieber schauen als erleben. Es ist für uns ein bisschen unangenehm, wenn da jemand eine Flasche Olivenöl über uns ausleeren würde. Aber genau das hat es ausgedrückt. Und das Öl war eigentlich ein Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der wie das Öl über uns kommt und nachher sind wir beauftragt und bevollmächtigt. Und im Alten Testament ist nicht einfach jeder gesalbt worden. Es hat da nicht irgendwie einen, so einen Salbungsgottesdienst gegeben. Nachher haben sie 50 Liter Olivenöl dabei gehabt und jeder hätte da nachher irgendwie so ein Becherli voll bekommen. Sondern gesalbt hat man den Prophet und den Priester und den König. Die drei. Wenn wir jetzt aber in die Bibel schauen, sehen wir, Jesus war nicht nur einer von diesen drei, sondern alles. Jesus ist der Prophet, Jesus ist der Priester und Jesus ist der König. Wir sehen das in vielen Orten in der Bibel. Es heisst, es gibt jetzt vielleicht nicht irgendwie gerade so schön, wie in einem Lexikon geordnet, dass das ist, aber wir sehen, dass Jesus ist klar ein Prophet war. Die Israeliten haben das manchmal schon gesagt, oder die Juden zu seiner Zeit. Wow, unter uns ist ein grosser Prophet aufgestanden. Der Titel vom Prophet hat er gehabt. Oder auch vom Priester. Das sehen wir auch. Oder nachher natürlich vom König, von dem neuen Reich, vom Friedensreich von Gott. Weihnachten ist mehr als einfach ein kleines Kind, das vor 2000 Jahren und ganz manchem anderen kleinen Kind geboren ist. Sondern Weihnachten heisst, eine neue Ära bricht an. So, wie es im Galater 4,4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Denn, wo die Zeit war für die neue Ära, hat er seinen Sohn geschickt. Und ich möchte in diesen drei Adventspredigten, die ich darf haben, heute, in 14 Tagen und in 3 Wochen, möchte ich eigentlich vom Prophet Jesus reden, vom Priester Jesus und vom König Jesus. Und heute möchte ich anfangen mit dem Prophet. Jesus, der Prophet. Ein Prophet war eigentlich einer, der für jemanden, beziehungsweise für Gott geredet hat. Prophet soll das ausdrücken. Er ist ein Sprachrohr von Gott zu den Menschen. Weil die Menschen Gott nicht einfach verstanden haben durch die Trennung vom Sündenfall und Gott mit ihnen hat in Kontakt treten, hat er durch einen Prophet geredet. Der Prophet hat im Namen von Gott Wort weitergegeben. Also Prophet ist nicht primär, wie wir es vielleicht verstehen, einfach so einer, der Zukunft weiss, was er sagt, so eine Art Orakel oder ein Wahrsager. Manchmal hat er zwar Sachen in Zukunft gesagt, das sehen wir auch beim Jesaja oder bei den grossen Propheten, die in der Bibel Bücher geschrieben haben, sondern es geht um eine Botschaft, die Gott den Menschen geben will. Und der Prophet bringt die richtige Botschaft zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise. Das war eben zum Beispiel der Jesaja. Der Jesaja hat etwa 700 Jahre vor Christus gelebt. Und der Jesaja hat das Volk von Gott gewarnt, weil sie immer mehr Kompromisse gemacht haben mit Gott. Immer mehr Distanz zu Gott hatten. Und er hat sie gewarnt und gesagt, es kommt nicht gut, es wird ein Gericht geben, wenn ihr so weiterfahrt. Und gleichzeitig hat er gesagt, aber das Gericht ist nicht ein abschließendes Urteil von Gott über euch, sondern es wird einmal anders kommen. Und ich werde den Messias schicken. Und dann kommen die Sachen, die der Jesaja 700 Jahre im Voraus gesagt hat, wie Christus wird auf die Welt kommen, wie das wird sein mit seinem Leben, wie er wird sterben, um uns zu retten und wie er, nachdem er gestorben ist, gleich wieder wird leben. Er hat alles vorausgesagt, also dort hat er die Zukunft quasi gesagt. Und er hat ein Buch geschrieben, die seine Predigten oder seine Ansprachen oder noch fast mehr seine Lieder, meistens sein Gedicht, das man im Jesaja-Buch findet, sind uns heute in der Bibel überliefert. Wir können sagen, er ist ein Buchprophet. Ein anderer ganz grosser Prophet war der Elia. Der Elia hat, wo Israel aufgeteilt wurde, ins Nord- und Südreich, hat im Nordreich gewirkt. Das war dort, wo kein einziger von den Königen wirklich von ganzem Herzen nach Gott gefragt hat. Die haben alle Kompromisse gemacht mit anderen Göttern oder Gott ganz auf die Seite geschoben und nur noch ihre Götter gehabt. Und der Elia hat dort eigentlich reingewirkt hat, weil er sagen, hey, der Gott, den wir eigentlich anbeten sollten, das ist der grösste Gott. Der ist stärker als alle anderen. Aber der Elia hat kein Buch geschrieben wie der Jesaja, sondern er hat seine Botschaft viel mehr gebracht in der Demonstration von Gottes Grösse. Einst hat er im Namen von Gott eine Dürre über das Land gekommen. Über eine lange Zeit war es Dürre. Als die Zeit ist abgeschlossen war, hat er gesagt, so und jetzt wird es regnen. Und kurz darauf aber hat es geregnet, so dass wieder Sachen gewachsen sind. Einmal hat er einen grossen Haufen Holz gemacht, oben ein Opfertier drauf. Und dass es ganz klar wird, dass Gott mächtig ist, ist er noch Wasser holen, hat das ganze Holz noch in Wasser getränkt. Und dann hat er vor den Leuten Gott gebeten, dass Gott vom Himmel mit Feuer kommt und das Holz in Brand setzt. Und das Feuer ist so mächtig gekommen, dass alles weg ist, das Opfer, das Holz, das Wasser, alles. Der Elia hat nicht weniger mit Reden, als vielmehr mit diesen Demonstrationen, mit diesen Taten, die Botschaft von Gott prophetisch weitergegeben. Und immer war es eins, Gott hat den Menschen gesucht, um zu ihm zu reden, um ihm zu begegnen. Und genau so war Jesus auch Prophet. Und ich habe eine Stelle herausgesucht, die ich euch heute lesen möchte, wo ich ein paar Sachen dazu sagen möchte, die in Lukas 4 ist. Dort wird sichtbar, wie Jesus als Prophet ist gekommen. Und zwar ist es dann, Jesus hat seinen Dienst angefangen, er hat angefangen Wunder zu tun, sein Ruf ist langsam vor ihm ausgegangen und irgendwann ist er zurückgekommen in die Stadt, in das Dörfli, wo er ist aufgewachsen, nach Nazareth. Dort hat man ihn gekannt, da war dort einer von den Gielen, er hat dort sein Handwerk, Zimmermann, der Schreiner gelernt, einfach mit Holz, Holzfachmann in dem Sinn. Und dort ist er wieder hergekommen und dann steht dort, am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Was für eine kraftvolle prophetische Botschaft, wie Jesus hersteht. Und das grosse, bekannte Wort, das wahrscheinlich die Leute dort in diesem Gottesdienst und die Leute auswendig kennt haben, die haben die Bibel gelehrt, die haben sie hinterzieht und vorzieht gekannt. Und jetzt sagt Jesus, das bekannte Wort vom Propheten Jesaja, wo ihr alle sehnlich darauf wartet, dass der Messias endlich kommt, das ist heute erfüllt. Unterstrichen hat er die Botschaft mit seinen Wundern. Er hat Menschen geheilt, das haben die Leute gewusst, er ist mächtig wirksam. Und so geht die Botschaft der zu Nazareth den Leuten total unter die Haut. Leider kommt sie noch in falsches Haus. Irgendwie können sie das nicht wegstecken, dass da der Bursch aus dem Dorf jetzt plötzlich soll der Messias sein. Sie können das nicht miteinander in eins bringen. Aber wir sehen aus dem Text heraus, dass Jesus ein Prophet ist. Er ist ein Prophet, so wie der Jesaja, der geredet hat, der die Leute gelehrt hat. Und er ist ein Prophet, ähnlich wie der Elia, der mit machtvollen Werken demonstriert hat, dass das Reich von Gott gekommen ist. Und wir sehen es nicht nur da drinnen, dass er eben am Schluss das prophetische «Jetzt ist das erfüllt» sagt, sondern eigentlich schon das, was der Jesaja über ihn sagt, zeigt, dass er ein Prophet ist. Was heisst, der Messias wird gesandt sein, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Das ist die Aufgabe eines Propheten, im Namen von Gott den Armen eine gute Botschaft zu bringen. Den Blinden, dass sie sehen können, den Kranken, dass sie heil werden, ein Gnadenjahr auszurufen, im Namen von Gott. Eine Proklamation, das ist das, was ein Prophet macht. Und ich möchte mit euch eine Aussage ganz besonders anschauen. Er hat mich gesandt, ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus ist nicht um ein Jahr gegangen, also um 365 Tage, sondern eigentlich kann man sagen, er ist gekommen, um eine Epoche auszurufen, eine Epoche von der Gnade oder von der unverdienten Gunst Gott von den Menschen. Mit Jesus bricht die Epoche von der unverdienten Gunst Gottes für uns Menschen an. Er ist gekommen, um das Gnadenjahr auszurufen. Für uns sagt das vielleicht nicht so viel. Ein Gnadenjahr, was heisst das? Aber für die Juden war das ein klarer Begriff. Und zwar finden wir das im 3. Mose, glaube ich, Kapitel 25. Je nach Übersetzung heisst es Halljahr oder Jubeljahr oder Erlassjahr oder irgendwie. Aber das Jahr der Gnade, das haben die Juden kennt aus dem Gesetz. Das jüdische Kalender war so aufgebaut, dass man immer 7 Jahrgruppen gemacht hat. 6 Jahre hat man geschafft und 1 Jahr hat man den Acker nicht bebaut, dann hat man dem Land Ruhe gegeben und hat einfach darauf vertraut, dass dann gleich etwas wächst und das hat man einfach gegessen, direkt ab dem Baum und direkt ab dem Feld. Und dann sind wieder die nächsten 7 Jahre gekommen. Und nach 7 mal 7 Jahren, nach 49 Jahren, hat man eben das Jahr der Gnade ausgerufen. Man hat es dann noch proklamiert. Und das ist hier das, was Jesus ausruft, das Jahr der Gnade. Und das 50. Jahr war ein Jahr von der Erlösung und von der Wiederherstellung. Im Gesetz war klar festgelegt, wenn ein Israelit verarmt und sein Hab und Gut musste verkaufen, für das er noch zu essen hatte. Und wenn er noch weiter verarmt ist und sogar sich musste verkaufen und irgendwo bei einem Bürger vom Land als Knecht halb als Sklave müssen arbeiten, zum einen Tageslohn oder so, dann hat er eine zweite Chance bekommen. Im Gnadenjahr, im Erlassjahr, hat er sein Land zurückbekommen, er hat seine Heimat zurückbekommen und er hat seine Freiheit zurückbekommen. Sein Besitzer hat ihn wieder loslassen. Der, der sein Land bebaut hat, hat das Land wieder zurückgeben. Er hat wieder dürfen heimgehen. Er hat neu dürfen anfangen. Das ist das Gnadenjahr. Und das hat man in jedem 50. Jahr sollen ausrufen. Das heisst, jede Generation hat die Chance gehabt, einmal neu anzufangen. Eine Epoche von der Erlösung, von der Befreiung, von der Wiederherstellung. Die Sache ist, Geschichtsforscher nehmen an, dass in Israel das zu keiner einzigen Zeit umgesetzt worden ist. Auch von den frommen Königen wie ein David oder ein Salomo oder ein Hiskia, die haben das Erlassjahr nie umgesetzt. So ein geniales Gesetz. Aber Jesus ruft es aus als eine Epoche von der Erlösung, von der Befreiung, von der Wiederherstellung. Und er geht, es ist mehr als das, was im Gesetz gefordert ist, weil es geht um alle Menschen. Und es geht um mehr als nur um die irdische Wiederherstellung. Sondern Jesus sagt, die Epoche ist das Friedensreich von Jesus, das angebrochen ist. Seit Adam haben die Menschen ihr Erbe, das Gott ihnen geschenkt hat, ihre Freiheit und ihre Heimat verloren. Gott hat den Menschen auf die Erde gestellt und ihn berufen, die Erde zu verwalten, zu formen, zu gestalten. Er hat gesagt, herrscht über die Erde. Aber Satan hat ihn verführt und damit ist er ein Gefangener, ein Sklave geworden vom Bösen, ist unter der Herrschaft vom Bösen gewesen und hat die Erde sein Erbe in diesem Sinn verloren gehabt. Er hat keine Heimat mehr gehabt, keine Freiheit, kein Erbe. Und Jesus kommt und ruft das Jahr von der Gnade aus, wo er zurück soll bekommen, was ihm einmal gehört hat, wo er die Freiheit soll haben, die er mal hatte und wo er wieder darf daheim sein. Eine neue Chance. Das Gnadenjahr aus der Bibel, das leider nie umgesetzt worden ist, wird aber zu einem grossartigen Bild von dem, was Gott wirklich hat wollen, uns Menschen im geistlichen Bereich eine neue Chance geben. Und die neue Chance, die geht in dieser Zeit und geht über die Zeit raus in die Ewigkeit. Jesus bringt eine Lösung, eine Rettung durch den Glauben an ihn. Und wie im Alten Testament ist es unabhängig von Werk, von Leistung, von Abarbeiten. Man hat es einfach überkommen. Und das ist die prophetische Botschaft vom Advent. Wir glauben, dass die Epoche von der unverdienten Gunst angebrochen ist. Gott bietet uns seine Gnade an. Unverdient, frei, aus Liebe. Das ist die Botschaft, die Jesus, der Prophet, den Menschen gebracht hat. Ein Jahr der Gnade auszurufen. Das Grossartige an Jesus, am Prophet, ist, dass er nicht nur der Prophet war, der es ausgerufen hat, sondern er hat es dann auch noch gerade erfüllt. Er hat nicht nur gesagt, es kommt eine Zeit, wo die Kranken gesund werden. Er ist sie noch heilen. Er hat nicht nur gesagt, es kommt die Zeit, wo er dürft frei sein darf, sondern er hat Menschen, die unter der Last von Dämonen gelitten haben, frei gemacht. Er hat Menschen, die unter der Last von ihrer Schuld gelitten haben, hat er Vergebung zugesprochen. Er hat den Menschen Hoffnung gebracht und schlussendlich hat er noch für das Ganze gezahlt. Er ist am Kreuz gestorben und Jesaja sagt, er hat am Kreuz unsere Schuld getragen, unsere Schmerzen getragen, unsere Krankheiten trägt. Das heisst, er hat nicht nur das Heil ausgesprochen und es nicht nur vermittelt, sondern er hat auch gezahlt dafür. Am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Das Gnadenjahr ist da, die Prophetie, die er proklamiert hat, jetzt ist dieses Wort vor euren Ohren oder Augen erfüllt. Er hat das so wahr gemacht. Er ist der Prophet, der ankündigt, wo ist der Erlöser, der es vollbracht hat. Wir dürfen erlöst sein, frei von Schuld. Wir dürfen das Erbe antreten und mit ihm herrschen. Jesus hat uns nicht irgendwie gesagt, ja, und jetzt, wenn ihr brav seid, dann kommt ihr näher in den Himmel, und da gibt es eine ganz grosse Tribüne, und dann dürft ihr zuschauen, wie ich dort bin, und es ist dann langweilig nach einer halben Ewigkeit, und wenn die andere Hälfte der Ewigkeit auch noch anbricht, und so weiter. Sondern er sagt, nein, ihr werdet mit mir auf dem Thron herrschen. Ich stelle mir vor, das wird so spannend und grosszügig sein, grossartig sein, wenn wir hier auf der Erde eine Aufgabe dürfen haben. Ich glaube, in der Ewigkeit wird es in vielen Bereichen gar nicht so viel anders sein, wie hier und jetzt. Nur völlig los von allem Bösen, von aller Ungerechtigkeit, von allem Frust, von aller Krankheit, von jedem Missverständnis, von allem Leid. Wir dürfen dann einfach gestalten. Wir dürfen weitergehen. Ist dir auch schon aufgefallen, wenn du eine neue Arbeit antrittst, denkst du, wow, das ist cool. Ich freue mich, die Aufgabe anzupacken. Aber irgendwann kommt das Mühsame vom Alltag, das Knietige. Und ich denke immer zurück an 1. Mose 3, wo Gott nach dem Sündenfall sagt, zum Adam, im Schweiße deines Angesichts wirst du den Acker bebauen und er wird dir Disteln und Dornen bringen. Dann denke ich, ja genau, es ist heute immer noch so. Eine ganz coole, spannende Aufgabe, aber dann kommen all die frustrierenden, mühsamen Sachen dazu. Und das ist der Himmel. Die spannende, gute Aufgabe, aber ohne die frustrierenden Sachen dazu. Wir werden das Erbe dürfen antreten. Aber wir dürfen schon hier heil werden. Menschen, die zu Christus kommen, die dürfen verändert werden. Die dürfen in ein neues Leben hineinkommen. Die können Hoffnung haben. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann merkt man Schritt für Schritt, wie etwas sich entfaltet. Wie eine Blume, die zuerst in der Knospe drin ist, plötzlich aufgeht. Oder wie eine Blume, noch fast mehr, die vom Regen verschlampet worden ist und nachher so grusig aussieht und wenn die Sonne wieder kommt, dann entfaltet sie sich wieder. Das wird Gott mit Menschen machen. Das macht Gott mit Menschen, die zu ihm kommen. Das Jahr von der Gnade ist angebrochen. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir in unserem Inneren, unser innerer Mensch, der ist neu geboren, der ist vollkommen gemacht. Der Stellung nach von Gott ist an einem Menschen, der zu Christus gekommen ist, nicht mehr auszusetzen. Der ist vollkommen, der ist perfekt. Und all die Sachen, die wir noch am Lehren sind, und all die Sachen, die unserem Körper noch unvollkommen sind, sei es, weil wir alt werden, sei es, weil eine Krankheit da ist, sei es vielleicht auch eine dumme Gewohnheit, die wir nicht loswerden. All diese Sachen werden verschwinden. Wir dürfen jetzt schon in diesem Leben erwarten, dass Gott uns heilt oder erwarten, dass wir Schwächen können überwinden können. Aber es wird eine Zeit kommen, dass alles werden überwinden. Und Jesus ist der, der das proklamiert hat und Jesus ist der, der das gebracht hat. Ohne Jesus ist unser Glaube leer. Aber er proklamiert Gnadezeit, die Epoche von der unverdienten Gunst und er richtet sie noch auf. Gehen wir nochmal zurück da zu diesem Gnadenjahr. Stellt euch einmal den Jod vor oder den Israelit vor, der alles verloren hat, nichts mehr gehabt hat. Er hat vielleicht ein bisschen gelauert, ein bisschen verschwenderisch gelebt oder ich weiß doch auch nicht, oder ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Und dann hat sie noch zwei, drei schlechte Jahre gekommen und hat es einfach nicht mehr gelangt. Dann hat er das Land verkauft. Und wenn man Land verkauft, dann wächst er nicht mehr auf dem eigenen Land. Dann hat er sich selber verkauft. Und dann ist er irgendwo Kilometer von seinem Heim weg. Irgend bei einem hat er sein schönes Land bebaut. Er musste krampfen. Hat am Abend ein mickeriges Löhnchen bekommen. Er hat noch etwas zu essen bekommen, aber er hat zählt. Das erste Jahr, dann die Woche und schlussendlich noch die Tage, bis der Priester kommt oder der Prophet kommt und das Jahr der Gnade ausruft. Und dann konnte er sein Bündel packen und zurück und sein Land wieder in Besitz nehmen und wieder selber anfangen. Stellt euch mal vor, die Vorfreude, die jemand ihn so gepackt hat. Was für eine Gnade, dass Gott das schenkt. Was für eine Gnade für so ein Gesetz. Manchmal möchte ich ins Bundeshaus gehen und im Parlament das Gesetz zeigen und sagen, unser Gott hat Ideen gehabt, wie wir die sozialen Missstände in unserem Land beheben könnten. Genial. Das ist unser Gott. Ja, wir haben es vielleicht nicht in unserem schweizerischen Gesetz. Wir haben ein manches anderes gutes Gesetz, das Menschen in Schwierigkeiten sie hilft. Ich würde wirklich sagen, wir dürfen das Privileg haben, in einem Land zu leben, wo es uns wirklich gut geht, wo wir viel Gutes haben. Aber was Gott uns anbietet, ist im Geistlichen genau das. Wir dürfen neu anfangen. Es zählt nicht, was wir verbockt haben. Es zählt nicht, was wir nicht gelangt haben. Es zählt nicht, was uns abverheilt ist. Sondern es zählt, dass Gott uns eine völlige Wiederherstellung gibt. Freiheit, Heimat, Erbe. Und heute ist das Gnadenjahr. Das ist die Botschaft von Advent. Und Johannes wird ganz praktisch und sagt im Evangelium, im Johannes 1,16, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und Musiker würden jetzt beim ersten Wort und beim zweiten Wort Gnade, würden sie so ein Strichli machen und zwei Pünktli, das heisst, das ist zu wiederholen. Gnade um Gnade, um Gnade um Gnade. Und dann noch um Gnade und so weiter. Das ist das, was Johannes hier sagt. Die Epoche von der Gnade, von der unverdienten Gunst, ist angebrochen. Lasst uns nehmen. Ich habe mich gefreut, dass Gott in der Lobpreiszeit wie etwas gewirkt hat. Ich irgendwie gespürt, etwas ist mir wie etwas auf dem Herzen, aber es hat irgendwie nicht gepasst. Bis ich plötzlich gemerkt habe, oh, es geht um das. Und ich möchte, dass das noch viel regelmäßiger kommt. Gnade um Gnade. Das, was Gott uns hat geben wollte. Dass wir dürfen beten, dass wirklich etwas in unserem Leben passiert. Gnade um Gnade. Gnadenzeit ist für jeden, der kommt. Und natürlich ist damit zuerst mal die Erlösung gemeint. Dass wir dürfen ein neues Leben anfangen. Dass wir dürfen zu Christus kommen. Unsere Schuld vergeben wird. Unser altes Leben, wir einfach dürfen ans Kreuz bringen. Jesus ist gestorben und unser alter Mensch ist mit ihm gestorben. Und Jesus ist auferstanden, unser neuer Mensch ist mit ihm auferstanden. Wir sind völlig neu gemacht. Das ist die Lösung für alle, die es annehmen. Aber es geht auch weiter. Eben, ich habe geredet von der Wiederherstellung, dass Menschen innerlich heil werden, dass Sachen, die zusammengeknittert waren, wie sich die Blumen nach dem Regen wieder entfalten. Aber es geht auch in den Alltag hinein, wir dürfen auch Gnade nehmen für all diese Sachen aus unserem Alltag. Und dort soll es wirklich praktisch werden. Wenn du Advent feierst, dann hat es auch damit zu tun, dass du deine Sorgen zu ihm bringst. Wenn du Advent feierst, hat es auch damit zu tun, dass du neu glaubst, dass es doch noch heilig gibt. Wenn du Advent feierst, hat es damit zu tun, dass du glaubst, dass die Beziehung zu deinem Vater oder zu deiner Mutter oder zu deiner Schwester oder deinem Bruder oder deinem Kind oder was auch immer wiederhergestellt kann werden. Das ist Advent. Die Epoche von der unverdienten Gunst ist da. Und solange die Epoche ist, ist jeder Mensch eingeladen, zu kommen und einzutreten in das Reich von Gnade. Wisst ihr, es wird eine Zeit kommen, wo die Epoche von der unverdienten Gunst in dem Sinn abgeschlossen wird sein. Das heisst nicht, dass wir, die zu ihm gehören, auch nichts mehr bekommen von Gott, nichts mehr Gnade bekommen, sondern es heisst, dass es eine Vollendung wird geben. Es wird eine Zeit von der Vollendung kommen, wo eben das wird sein, wo wir in die Ewigkeit mit Christus dürfen kommen, wo wir werden vor Christus stehen, ihn sehen. Jetzt ist noch Zeit für Gnade, die Zeit, wo die Tür offen ist, dass Menschen herkommen können, dass Menschen Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und weil noch Gnadenzeit ist, ist auch das Böse noch da. Viele fragen mich, Gott ist doch allmächtig. Gott hat doch gesagt, es ist vollbracht. Warum gibt es noch Unrecht und Böses in dieser Welt? Wisst ihr, ich glaube, es ist genau darum, weil noch Gnadenzeit ist. An dem Tag, wo Gott alles Böse wird wegnehmen, muss er auch alle Menschen, die unter dem Bösen sind, wegnehmen. Es geht nicht anders. Wenn er also den Menschen, die nicht bei ihm sind, noch Zeit geben zur Umkehr, dann muss er in dieser Zwischenzeit noch bleiben. Einmal wird er das Böse ganz wegwischen. Und dann werden alle Menschen, die unter dem Bösen sind, mit weggewischt werden. Und Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Darum ist Gnadenzeit eine Zeit, wo Gnade da ist, aber manchmal schon eine herausfordernde Zeit, weil es so eine Zwischenzeit ist, wo Gnade da ist, aber das Böse auch noch einen gewissen Raum da hat. Und das macht uns manchmal zu schaffen. Aber lasst uns jedes Mal, wenn wir an dem können, daran denken, es ist noch Gnadenzeit. Es ist darum da, weil Gott will, dass mein Nachbar, dass mein Freund, dass mein Mitmensch auch noch gerettet wird, auch noch ihn lernt kennen. Und lasst uns dann für sie beten. Gnadenzeit ist wichtig, weil keiner soll verloren gehen. Und so steht in der Offenbarung 22, im letzten Buch von der Bibel, im letzten Kapitel von der Bibel, steht, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Mit dem Bild vom Wasser eigentlich nochmal das Gnadenjahr ausdrückt. Und nachher soll der Geist von Gott rufen und die Braut soll rufen. Und Cindy hat schon gesagt, wer die Braut ist. Das ist gemeint. Der Geist von Gott soll rufen, die Gemeinde soll rufen. Komm. Advent soll eine Zeit sein, wo wir als Gläubige rufen. Ich habe mir schon manchmal gedacht, wenn ein Geschäft einlade, einzukaufen für Xmas, dann kann ich dort nicht kaufen. Man muss das nicht so machen. Aber einfach, es ist nicht Xmas, es ist Christmas. Es ist Weihnacht. Wir feiern Jesus. Es geht um ihn. Und ich freue mich, dass wir auch noch wirklich einfach dürfen in der Adventszeit einfach eine besondere Zeit haben, wo wir Leute ansprechen können auf das Evangelium. Und ich möchte euch einladen, dass wir das machen. Dass so in der Geist Gottes ruft, auch wir als Gemeinde rufen. Das sind natürlich nicht nur die Fimi Bargen Gemeinde, sondern da ist die weltweite Gemeinde von allen Christen zusammengenommen Gemeinde. Und dann rufen wir, dass es noch Gnadenjahr ist. Wir müssen es vielleicht nicht in diesen Worten fassen, weil da können die Leute vielleicht nicht so viel damit anfangen, sondern dass wir es ausdrücken. Das kann man durch Wort machen. Das soll man auch durch Lebensführung machen, durch einen Dienst, den wir den Menschen machen. Ich habe letzten Sonntag schon auf die DVD draussen, die ich noch mal hergelegt habe oder die ich noch hergestellt habe, hergewiesen. Nicht so eine DVD mit. Der zeigt es eigentlich die christlichen Hintergründe, die in unserem Land noch da sind. Ich rede nicht so gerne, dass unser Land ein christliches Land ist. Es hat vielleicht viel christliche Kultur. Aber wie christlich dass es wirklich ist, das lassen wir stehen. Aber es zeigt gleich eigentlich die Wurzeln, die da drin sind. Und zusätzlich ist noch der Jesus-Film drauf auf dieser DVD. Und das ist doch eine Möglichkeit. Du hast ein Blech mehr Zimmersterne machen, machst ein Säckchen davon und dann bringst du es deiner Nachbarin oder deinem Nachbar mit dieser DVD und sagst, schönen Advent. Die DVD zeigt dir einen Film mit Bildern von den christlichen Wurzeln von unserem Land und einen Film, von wegen was wir Advent feiern und die Güte soll dich dazu noch erfreuen. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Mach doch das bei irgendjemandem, der dir auf dem Herz hat. Nicht als Pflicht, sondern einfach als Möglichkeit. Der Geist und die Braut rufen, komm. Vielleicht machst du es so ganz auf eine andere Art. Kreativ sein. Advent ist eine Chance. Aber sonst können wir ja auch noch die anderen 11 Monate nehmen. Vielleicht ist deine Art auch, dass wenn dein Nachbar krank ist oder dein Kollege krank ist, dass du einfach sagst, ich bete für dich. Dass du den Mut hast, wirklich auch für ihn zu beten. Oder für irgendeine andere Not. Macht es als Kleingruppe. Nehmt euch Menschen vor in eurem Umfeld und betet intensiv dafür. Etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist. Wenn wir es wirklich ernst meinen, wenn wir für etwas beten, dann passiert etwas. Ich habe sie als Gemeinde schon erlebt, dass es manchmal plötzlich hat so etwas gepackt als ganze Gemeinde. Und wir haben einfach angefangen zu beten. Und dann ist etwas passiert. Oder als Kleingruppe. Wir haben als Kleingruppe für jemanden gebetet. Es ist passiert, dass wir wirklich einfach zusammenstehen. Der Geist und die Braut rufen, komm. Weil Jesus, der Prophet, das Gnadenjahr ausgerufen hat, wollen wir Advent nicht nur mit Kerzen und Lieder feiern, sondern indem wir Gnade und Gnade proklamieren und indem wir Gnade und Gnade auch selber nehmen. Gnade zu unserer Erlösung und Rettung, aber auch Gnade zur Wiederherstellung und für alles, was wir nötig haben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du bist gekommen als der Prophet, der das Gnadenjahr